Also wir sind heutzutage sehr viel erfolgreicher, als wir es früher waren mit der Behandlung dieser Erkrankung. Und die wird in der Regel bei den meisten Patienten, die jünger sind, mit einer intensiven Chemotherapie immer noch behandelt, so wie früher. Und diese Behandlung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht grundlegend geändert.
Krebs. Werden wir ihn irgendwann besiegen? In diesem kurzen Ausschnitt eben haben wir die Leukämie-Expertin Katharina Götze gehört. Wir kennen sie schon aus der letzten Folge. Die Behandlung mit Chemotherapien hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nicht grundlegend geändert. Drumherum hat sich aber sehr viel getan. Und wie ist man überhaupt auf Chemotherapien gekommen, die heute eines der Standardverfahren gegen Krebs sind, das bereits Millionen von Menschen das Leben gerettet hat? Damit befassen wir uns heute und auch mit der Entwicklung der Strahlentherapie. Denn Forscherinnen und Forscher, Medizinerinnen und Mediziner haben im Laufe der Geschichte alles daran gesetzt, Krebs zu verstehen, zu bekämpfen und irgendwann auch endgültig zu heilen. Wird es eines Tages gelingen? Wird künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielen? Worauf bauen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf? Und wie nah ist die Forschung bereits an der Heilung von Krebs? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Kast aus dem Forschungsreferat der Akademie und verschiedenen Expertinnen und Experten will ich hier der Krankheit Krebs auf die Spur kommen. Bei den Recherchen wurde schnell klar, dass die Geschichte der Krebsforschung bis heute so umfassend ist, dass so vieles parallel überall auf der Welt entdeckt und erforscht wurde und wird, dass wir es hier nicht lückenlos wiedergeben können. Wir können aber einige Schlaglichter werfen, um zu verstehen, wie die Medizin zu den heute gängigen Krebstherapien gelangt ist und was sie in Zukunft noch erreichen kann. Das hier ist Krebs besiegen, Teil 2, Strahlen und Chemotherapie. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, fängt am besten da an. Und los geht's. In der letzten Folge haben wir schon in die Medizingeschichte zurückgeblickt, vor allem ins 19. Jahrhundert und zu unserem Akademiemitglied Rudolf Virchow, der sich intensiv mit Zellen befasst und unter anderem den Begriff Leukämie geprägt hat. Das 19. Jahrhundert kann man generell als Blütezeit der Medizin bezeichnen, der wir heute viel zu verdanken haben.
Nach einer Cholera-Epidemie 1854 wird beispielsweise auf Anlass des Arztes und Hygienikers Max von Pettenkofer in München eine Kanalisation gebaut. Pettenkofer hatte die bis dahin schlechten Wasser- und Abwasserbedingungen als Ursache für wiederkehrende Seuchen identifiziert. 1890 wurde er Präsident der BRDW.
Robert Koch gelingen in den folgenden Jahren mehrere Durchbrüche, indem er belegt, dass einige häufig grassierende Krankheiten auf Bakterien zurückgehen. 1876 entdeckt er den Erreger für Milzbrand, 1882 den für Tuberkulose und 1884 den für Cholera.
1885 entwickelt Louis Pasteur in Frankreich einen Impfstoff gegen Tollwut. Im selben Jahr baut Maximilian von Frey mit seinem Kollegen Max von Gruber an der Universität Leipzig die erste Herz-Lungen-Maschine. Bis heute werden bei Herzoperationen Herz-Lungen-Maschinen eingesetzt, die zeitweise die Funktion der Organe übernehmen.
Doch trotz aller medizinischen Fortschritte blieb Krebs weiterhin ein unbezwingbarer Gegner. Wenn er lokal begrenzt war, konnte man ihn chirurgisch entfernen, etwa bösartige Knoten in der Brust. Wenn er aber schon Metastasen gebildet hatte und sich ausbreitete, war man völlig machtlos. Und hier setzt unsere heutige Folge an.
Ein weiteres historisches Mitglied der BRDW, wie Virchow, zeitweise an der Universität Würzburg tätig, brachte die Krebsmedizin weiter voran, Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen war ein bescheidener Mann, eher introvertiert, etwas unzugänglich und manchmal schweigsam, aber ein unermüdlicher Wissenschaftler. Ihm haben wir in der heutigen Krebsdiagnostik Untersuchungen wie Mammographien zu verdanken, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Aber nicht nur das.
Am 8. November 1895 entdeckte Röntgen die später nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Karen Nicholson, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der LMU München und BADW-Mitglied, beschreibt die Entdeckung.
Angeblich war die Entdeckung ein Zufall. Röntgens eigener Darstellung nach experimentierte er im Herbst 1895 mit sogenannten Kathodenröhren. Das sind evakuierte Glasröhren, in denen zwischen zwei Polen eine starke Spannung angelegt wird. Und angeblich bemerkte Röntgen, dass während des Versuchs ein Papier zu leuchten begann. Und zwar ein Papier, das mit einer Substanz bestrichen war, die durch Strahlen angeregt werden kann. Das Papier leuchtete auch dann noch, als er die Glasröhre abschirmte mit Pappe. Es konnten also nicht die Kathodenstrahlen sein, die hier wirkten. Offenbar, so schloss Röntgen, wurden hier Strahlen freigesetzt, die man bisher noch nicht kannte. Und Röntgen nannte diese die X-Strahlen. So heißen sie ja auch in vielen Ländern noch heute. Ob das wirklich so war, das wissen wir nicht und können wir auch nicht überprüfen. Denn Röntgen verfügte, dass nach seinem Tod alle Unterlagen vernichtet werden sollten und auch die Aufzeichnungen eben, die er während der Experimente möglicherweise vornahm.
Später, 1901, sollte ihm diese Entdeckung den Nobelpreis für Physik einbringen. In seinem Nachruf bei der BADW steht dazu:
Sehr mit Unrecht spricht man hier von einer Zufallsentdeckung. Nur ein Forscher von der unfehlbaren Messkunst und der unermüdlichen Gründlichkeit Röntgens konnte auf dem neuen Gebiete ohne zu straucheln fortschreiten. In der Tat finden sich in den zwei kurzen Noten, die Röntgen 1895 der Würzburger Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft vorlegte, alle Eigenschaften der neuen Strahlen dargestellt.
Bereits am 22. Dezember 1895 entstanden die ersten Röntgenbilder der Geschichte. Ein Handskelett, das 20 Minuten Durchleuchtungszeit benötigte. Und schon am 28. Dezember reichte Röntgen das Manuskript »Eine neue Art von Strahlen« an der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft in Würzburg ein. Dass die Strahlen tödliche Nebenwirkungen haben können, die heute einige Sicherheitsvorkehrungen nötig machen, wusste damals noch niemand. Auch nicht, als man begann, Röntgenstrahlen medizinisch zu nutzen. Karen Nicholson:
Wie gefährlich diese Strahlen waren und dass sie auch selbst Krebs erzeugen, das wurde erst allmählich klar. In den ersten Jahren gab es keinerlei Vorsichtsmaßnahmen oder auch wirksame Schutzkleidung, weder im Labor noch in der Klinik. Man hatte auch keine Erfahrung mit der nötigen Strahlendosis oder möglicher Überdosierung. Die Folgen waren bald sichtbar. Viele wurden krank und etliche starben. Auch Röntgen selbst starb ja an Krebs.
Es handelte sich um Darmkrebs. Röntgen starb am 10. Februar 1923 in München. Sein Grab befindet sich in Gießen. Was machen die Strahlen im Körper? Siddhartha Mukherjee dazu in seinem Buch »Der König der Krankheiten«:
Röntgenstrahlen können DNA-Stränge aufbrechen oder toxische Radikale erzeugen und diese zersetzen die DNA. Zellen reagieren auf die Beschädigung, indem sie sterben oder häufiger sich nicht mehr teilen. Röntgenstrahlen zerstören also vorzugsweise jene Zellen im Körper, die sich am schnellsten teilen. Die Zellen der Haut, der Nägel, des Zahnfleisches und des Blutes.
Aber wenn Röntgenstrahlen fähig sind, genau die Zellen abzutöten, die sich besonders schnell teilen, konnte man das dann nicht auch gezielt nutzen? Nicht nur in der Diagnostik von Krankheiten, sondern vielleicht auch in der Krebstherapie. Das dachten sich auch die Mediziner der Vergangenheit. Bereits 1896, nur ein Jahr nach Röntgens Entdeckung, wurden in ganz Europa und den USA die ersten Röntgenapparate in Betrieb genommen. Karen Nicholson dazu:
Röntgenstrahlen durchdringen weiches Gewebe leichter als hartes Gewebe. Wenn man also ein Körperteil vor einer Fotoplatte bestrahlt, sind Knochen oder auch Zähne auf dem Foto sehr gut zu sehen und die weicheren Strukturen zeichnen sich je nachdem etwas schwächer ab. Man konnte also mit diesen Strahlen in das Innere des Körpers sehen. Man konnte das Unsichtbare sichtbar machen. Das war spektakulär und vor allem war es unglaublich hilfreich für medizinische Diagnostik, die bisher stecken blieb mit manchen Fragen. Man konnte etwa sehen, wo ein Bein gebrochen war oder man konnte gebrochene Rippen erkennen. Heute kann man natürlich mit den neuen Geräten und mit geübtem Blick auch noch ganz andere Dinge erkennen. Schon bald nach der Entdeckung versuchte man dann auch, diese Strahlen therapeutisch zu nutzen. Und zwar vor allem, um Tumore zu zerstören.
Eine der ersten dokumentierten therapeutischen Anwendungen von Röntgenstrahlen zur Behandlung von Krebs erfolgte 1896 durch Emil Grubbe in Chicago. ein Fall von Brustkrebs. Grubbe hatte zuvor selbst versehentlich Verbrennungen durch Experimente mit Röntgenstrahlen erlitten und wusste deshalb um die Macht der Strahlen. Er ist damit einer der Pioniere der modernen Radiologie.
Hinzu kam, dass im selben Jahr der Physiker Antoine-Henri Becquerel die natürliche Strahlung von Uran entdeckte. Seine Doktorandin Marie Curie und ihr Mann Pierre entdeckten zwei Jahre später die von ihnen so bezeichneten Elemente Radium und Polonium, die Radioaktivität. Marie Curie durfte in ihrem Heimatland Polen als Frau nicht studieren. Deshalb arbeitete sie einige Jahre als Hauslehrerin, ehe sie sich doch für ein Physikstudium an der Sorbonne in Paris einschrieb, als eine von gerade mal 23 Frauen unter über 1800 Studierenden. Damit ist ihre Startsituation ganz anders als die ihrer männlichen Kollegen. Und der Rest ist Geschichte. Marie Curie forschte, lehrte und machte eine Weltkarriere. 1903 erhält sie den Nobelpreis für Physik, 1911 den für Chemie.
Im Ersten Weltkrieg machte Curie selbst Erfahrungen mit Röntgenstrahlen zur allgemeinen Diagnostik. Als Deutschland Frankreich den Krieg erklärte, beschloss Curie kurzerhand,
sie würde den Ärzten an der Front die Segnungen der kürzlich entdeckten Röntgenstrahlen verfügbar machen, damit sie Kugeln und Splitter finden und gebrochene Knochen richten können. Allgemein gilt dies als der erste Fronteinsatz von Röntgengeräten. Bei Kriegsende unterstützten 20 dieser Röntgenwagen, liebevoll Petite Curie genannt, etwa 200 permanente, auch auf die Initiative von Curie hin eingerichtete Radiologiestationen. Unablässig verbessert und optimiert Marie Curie die zunächst improvisierten Petite Curie, sodass sie schon bald nicht nur Physikerin und Chemikerin ersten Ranges ist, sondern auch Automechanikerin.
Nach dem Krieg setzte sie sich aber auch ein für die Nutzung von radioaktiven Strahlen und auch diese dann eben vor allen Dingen in der Krebstherapie.
Radium bei Krebs wurde schon früh zum Beispiel in der Gynäkologie eingesetzt.
Radioaktive Strahlen wurden bald nach ihrer Entdeckung medizinisch genutzt, aber zunächst eher zögerlich. Diese Strahlung ist ja noch energiereicher als Röntgenstrahlen und dadurch ist sie auch noch gefährlicher.
Das wusste man aber nicht. Weil Radium so energiereich ist, konnte man es auch in die Tiefe des Körpers und in Kontakt mit einem Tumor bringen, wo es seine Wirkung entfalten konnte. Mit durchschlagendem Erfolg.
Die Erwartungen an den therapeutischen Effekt von Radium gegen Krebs waren entsprechend hoch. Als seine Entdeckerin Marie Curie 1921 für Forschungszwecke mit dem Schiff in die USA reiste, wurde sie bei der Ankunft von einer begeisterten Menschenmenge empfangen. Die New York Times titelte einen Tag später am 12. Mai »Madame Curie plans to end all cancers«. Nur einen Tag später räumte die Zeitung jedoch ein, »Radium is not a cure for every cancer«.
Radium als vermeintliches Wundermittel wurde in dieser Zeit auch in Trinkgefäßen, Zahnpasta, Seife, Kosmetika oder in Heilwässern von Kurorten verwendet, weil man ihm eine gesundheitsförderliche Wirkung zusprach. Aber die Gefährlichkeit der Strahlen blieb. Auch Marie Curie starb 1934, ähnlich wie Röntgen, infolge der hochdosierten und langjährigen Kontakte mit radioaktiven Elementen.
Marie Curie selbst litt ja schon sehr früh und eigentlich dann die weiteren Jahre ihres Lebens an gesundheitlichen Beschwerden, die wir im Rückblick auch als Folgen der ständigen Bestrahlung identifizieren können.
In der letzten Folge haben wir bereits gehört, dass radioaktive Strahlen und auch Röntgenstrahlen bis heute als mögliche Auslöser für Leukämie gelten. Das sind eben die zwei Seiten der Strahlen. Sie können Krebs heilen, aber sie können auch Krebs auslösen.
Trotz dieser möglichen Nebenwirkungen und Spätfolgen gewann die Strahlentherapie im 20. Jahrhundert weiter an Bedeutung.
Sie ist bis heute eine der großen Säulen der Krebstherapie. Die Verfahren der Strahlentherapie wurden mit der Zeit immer weiter verfeinert und die Gefahren deutlich reduziert. Unser Akademiepräsident, der Nuklearmediziner Markus Schweiger, erläutert.
Seit dieser Zeit sind viele Jahre vergangen und man will natürlich mit der Strahlung nur erreichen, dass Krebszellen zerstört werden und das normale Gewebe geschont wird. Daher gibt es eine Anzahl von technischen Weiterentwicklungen, die dazu geführt haben, die Strahlung sehr stark fokussieren zu können und damit sozusagen den Effekt an einem kleinen Ort im Körper zu konzentrieren und das gesunde Gewebe möglichst wenig zu schädigen.
Die Risiken sind heute deshalb nicht komplett ausgelöscht, aber sehr viel geringer.
Die Risiken der Strahlentherapie sind meiner Meinung nach zu vernachlässigen im Vergleich zu den Risiken, die durch die Grunderkrankung gegeben werden, besonders bei Krebserkrankungen. Wir raten aber trotzdem ab, Strahlenbehandlungen durchzuführen, die nur kosmetischen Zwecken dienen, weil hier dieses Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden wahrscheinlich in andere Richtung verschoben ist.
Die Strahlentherapie wird heute zum Beispiel erfolgreich bei Brustkrebs eingesetzt.
Die Strahlentherapie ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Brustkrebstherapie. Das zum einen eben bei der Ersterkrankung nach der Operation, wenn brusterhaltend operiert wird oder wenn viele Lymphknoten auch befallen sind, dann wird nachbestrahlt die Brust oder auch der Lymphabfluss. Das geht heute schon viel schneller als früher. Wir bestrahlen heute nach der brusterhaltenden Therapie in der Regel in 3 Wochen. Früher waren das doppelt so lang die Zeit. Und es geht auch manchmal in einer Woche, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Und natürlich auch in der metastasierten Situation zur Linderung von Beschwerden, wenn Knochen drohen zu brechen. Immer dann kann die Strahlentherapie ganz, ganz wertvolle Dienste leisten.
Das war Nadja Habeck, Leiterin des Brustzentrums und der onkologischen Tagesklinik der Frauenklinik am LMU-Klinikum. Wir kennen sie schon aus der letzten Folge. Auch Frau Steininger, die in der letzten Folge von ihrer Brustkrebsdiagnose berichtet hat, hat nach der OP eine Strahlentherapie erhalten.
Man wird in diese Röhre reingeschoben, liegt da, so lange wie das eingestellt ist, drin und geht wieder raus. Man ist da völlig alleine in diesem Riesen, also da, wo ich war, in einem riesengroßen Raum. Es wird vorher ja alles mit dem Computer berechnet, wie du liegen musst, wo das Dreieck oder das markierte Viereck hin muss. Und dann gehst du da hin, dann liegst du da deine 5 oder 10 Minuten oder manchmal länger, ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich immer das hatte. Und dann gehst du rein, gehst du wieder raus und dann kannst du wieder gehen.
Die Strahlentherapie erfolgt sehr gezielt, direkt in den Tumor bzw. das Tumorbett, also dorthin, wo der Tumor sich vor der Operation befunden hat. Gerade bei Brustkrebs ist besonders relevant, dass der umliegende Körper geschont wird. Ist zum Beispiel eine Bestrahlung der linken Brust erforderlich, schreibt Nadja Habeck in ihrem Buch über Brustkrebs, achten die behandelten Ärzte darauf, dass die Strahlendosis bei angehaltenem Atem verabreicht wird, um das Herz zu schützen. Die Bestrahlung in tiefer Einatmung sorgt dafür, dass der Abstand zwischen Herz und Brustwand während der Bestrahlung vergrößert ist. Damit ist das Herz vom Einstrahlfeld weiter entfernt und sehr viel weniger oder gar keiner Strahlenbelastung ausgesetzt.
Doch obwohl die Strahlentherapie heute schon sehr gut ist, kann sie natürlich noch weiter verbessert werden. Die Medizin bleibt nie stehen, sondern entwickelt sich fortlaufend weiter.
In den letzten Jahren hat sich die Technologie der Strahlentherapie entscheidend verbessert. In letzter Zeit wurden sogar neue Methoden wie die Protonentherapie entwickelt, die es zulassen, die Strahlung noch besser zu fokussieren und damit gesunde Geweben zu schützen. Diese neue Methode ist jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden, sodass zukünftige Studien zeigen werden, ob diese zusätzlichen Investitionen auch mit einem medizinischen Vorteil verbunden sind. Ich glaube, die Strahlentherapie ist wie viele Therapien in der Medizin einem ständigen Entwicklungsprozess unterworfen und es ist davon auszugehen, dass mit der Weiterentwicklung sowohl der Strahlenphysik als auch der Gerätetechnik es noch zu deutlichen Verbesserungen kommen wird in der Anwendung der Strahlentherapie in der Behandlung besonders von Krebserkrankungen.
Auch bei Leukämie wird Strahlentherapie eingesetzt, wenn auch sehr selten. So die Leukämie-Expertin Katharina Götze vom Klinikum rechts der Isar der TU München.
Ja, das funktioniert natürlich beim Flüssigkrebs nicht so gut, ne? Das ist ja eine Erkrankung, die aus dem Knochenmark kommt und die auch zirkuliert im Körper, also die im Prinzip den gesamten Körper betrifft. Und es gibt eigentlich nur 2 Szenarien, wo wir tatsächlich Strahlentherapie einsetzen. Das eine ist, wenn wir eine Knochenmarkstransplantation, also eine Stammzelltransplantation machen, dann machen wir manchmal vorher eine Ganzkörperbestrahlung, um die Leukämie kaputt zu machen. Und es gibt bei der akuten lymphatischen Leukämie auch die Besonderheit, dass wir da den Schädel bestrahlen, weil diese Leukämiezellen oft ins Nervenwasser gehen und wir deshalb prophylaktisch eine Schädelbestrahlung machen. Aber ansonsten spielt Strahlentherapie eigentlich in der normalen Konstellation der Therapie keine Rolle.
Interessanter für die Therapie der Leukämie ist aber die Chemotherapie. Wie ist die denn entstanden?
Der Mediziner Paul Ehrlich verwendete erstmals diesen Begriff. Ihm ging es dabei aber nicht um die Behandlung von Krebs, sondern um chemische Substanzen, mit denen man gegen Infektionskrankheiten vorgehen konnte. Seine Methode, natürliche Wirkstoffe synthetisch weiterzuentwickeln, wurde später bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten übernommen.
Doch wie kam es dann zum Einsatz von Chemotherapie, wie wir sie heute verstehen? Wie schon bei der Strahlentherapie, die Schaden und Heilung brachte, ist die Geschichte der Chemotherapie ein zweischneidiges Schwert. Denn sie ist vor allem ein Produkt des Kriegs. Der Erste Weltkrieg ist vom Einsatz chemischer Waffen geprägt. Die Deutschen sind es, die am 22. April 1915 als erste Giftgas einsetzen. Chlorgas, um genau zu sein. In der Schlacht bei Ypern. Entwickelt hat es der Chemiker Fritz Haber.
Schon damals war das ein Kriegsverbrechen. Dennoch zogen die anderen Nationen bald nach. Immer mehr chemische Kampfstoffe kamen zum Einsatz, was zum qualvollen Tod unzähliger Soldaten führte.
Im Zweiten Weltkrieg fürchtete man, dass sich so ein Wettrüsten um Giftgase wiederholen könnte. Und tatsächlich kam es zu einem folgenschweren Unfall. Am 2. Dezember 1943 griffen deutsche Bomber den Hafen von Bari in Italien und die dort liegenden amerikanischen Schiffe an. Auf einem der Schiffe befanden sich allerdings 70 Tonnen Senfgas, die für einen etwaigen Kampfeinsatz gedacht waren. Durch das Bombardement wurde die toxische Fracht nun unabsichtlich freigesetzt. 617 amerikanische Matrosen wurden ölverschmiert und mit zugeschwollenen Augen aus dem Wasser gezogen. 83 von ihnen waren noch innerhalb einer Woche tot.
Senfgas, sofern man einen Angriff überhaupt überlebt, schädigt die Augen bis hin zur Erblindung, außerdem die Lungen und die Haut, auf der sich große schmerzhafte Blasen bilden, die nicht mehr heilen und sogar Amputationen nötig machen.
Das Gas breitete sich vom Hafen von Bari aus weiter aus und in den nächsten Monaten starben etwa weitere 1000 Menschen, auch Zivilisten.
Ein schreckliches Ereignis. Doch Autopsien der Menschen, die den Erstkontakt mit dem Gas überlebt hatten, später aber an den Schäden verstorben waren, zeigten, dass die weißen Blutkörperchen aus ihrem Blut quasi verschwunden waren. Die Wissenschaftler Louis Goodman und Alfred Gilman von der Yale University befassten sich daraufhin näher mit Senfgas. Konnte man es vielleicht in einer abgeschwächten und überwachten Form auch gezielt nutzen, um gegen bösartige weiße Blutkörperchen vorzugehen?
Nach einigen Tierversuchen setzten Goodman und Gilman Senfgas gegen bösartige Lymphome, Lymphknotenkrebs, ein. Und wirklich, die Schwellung der Drüsen bildete sich zurück. Ein voller Erfolg. Doch nur für kurze Zeit. Dann wuchsen die Tumore wieder. 1949 wurde Senfgas dennoch in den USA als erstes Chemotherapeutikum zugelassen.
Bereits 3 Jahre zuvor, 1946, wurde der US-amerikanische Pathologe Sidney Farber auf die Arbeit der Forscherin Lucy Wills aufmerksam. In den 1930er Jahren hatte die Engländerin während eines Studienaufenthalts in Bombay, heute Mumbai, festgestellt, dass Hefe schwangeren Frauen bei Blutarmut hilft. Hefe enthält besonders viel Folsäure. Farber nun fragte sich, ob Folsäure auch bei leukämiekranken Kindern die normale Blutbildung wiederherstellen würde. Denn damals war die akute lymphatische Leukämie, ALL, für Kinder ein Todesurteil.
Er injizierte einer Gruppe Kinder mit Leukämie synthetische Folsäure. Das Ergebnis? Die Anzahl weißer Blutkörperchen stieg nun rasant an, teils bis auf das Doppelte. Die Kinder starben noch früher als bisher.
Farber jedoch war fasziniert, konnte demnach statt Folsäure genau andersrum ein Antifolat die Lösung sein? Konnte man das Wachstum weißer Blutkörperchen chemisch hemmen?
Die Antwort war schließlich Aminopterin. Mit der Bildung dieses Antagonisten von Folsäure war man, wie schon bei den Experimenten mit Senfgas, der modernen Chemotherapie wieder einen Schritt näher gekommen.
Wieder injizierte Farber das Präparat, ziemlich fragwürdig, direkt einem kranken Kind, dem 2-jährigen Robert Sandler. Was zunächst erneut schief zu gehen schien, brachte mit einer zweiten, leicht veränderten Charge von Aminopterin endlich den gewünschten Erfolg. Die weißen Blutkörperchen gingen zurück und Robert Sandler erholte sich. Das erste Mal seit 2 Monaten konnte er wieder gehen. Die Blutungen hörten auf, sein Appetit kehrte zurück. Seine Werte schienen genauso gut, wenn nicht besser zu sein, als die seines gesunden Zwillingsbruders. Eine Wunderheilung.
Die Behandlung wurde auf weitere Kinder ausgeweitet, die sonst, so die Haltung der damaligen Mediziner, ohnehin dem sicheren Tod geweiht gewesen wären. Menschenexperimente waren es trotzdem. Bald stellte man jedoch fest, nach anfänglichem Erfolg trat jedes Mal ein Rückfall ein. Und der konnte nicht mehr aufgehalten werden. Auch Robert Sandler starb 1948.
Dennoch war man zum ersten Mal in der Lage, Krebs auszubremsen, die Lebenserwartung der Kinder entscheidend zu verlängern. Die Mediziner konnten die Heilung von Krebs schon beinahe mit den Fingern berühren, ehe es ihnen doch wieder abhanden kam.
Erst viel später, 1960, wurde ein fundamentales Prinzip der Onkologie klar, das bis heute gilt, so Siddhartha Mukherjee in Der König der Krankheiten.
Krebs muss auch dann noch systematisch behandelt werden, wenn alle sichtbaren Spuren verschwunden sind.
Denn sonst kehrt er wieder. Katharina Götze?
Also wir sind heutzutage sehr viel erfolgreicher, als wir es früher waren mit der Behandlung dieser Erkrankung. Und die wird in der Regel bei den meisten Patienten, die jünger sind, mit einer intensiven Chemotherapie immer noch behandelt, so wie früher. Und diese Behandlung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht grundlegend geändert. Wir machen eine intensive Therapie, mit der wir versuchen, eine Remission zu erreichen, also die Leukämie so weit zurückzudrängen, dass wir sie nicht mehr sehen können im Mikroskop. Und wenn wir das erreichen, dann ist der erste Schritt schon getan. Und die Patienten brauchen dann aber weitere Therapien. Also ein Zyklus Chemotherapie ist nicht ausreichend, sondern man muss halt repetitive Zyklen dieser Therapie machen.
Die akute lymphatische Leukämie ist damit heute in den allermeisten Fällen gut behandelbar. Während noch vor 30 Jahren die meisten jungen Patientinnen und Patienten bereits nach wenigen Wochen an ALL verstarben, liegt die Heilungsrate bei Kindern heute bei ca. 80%. Sydney Faber wäre begeistert über diesen Erfolg.
Anders sieht es leider bei der akuten myeloischen Leukämie aus. Durch die heute mögliche Krebstherapie kann zwar bei ca. 70% der AML-Patientinnen und Patienten eine Vollremission erreicht werden, also die Krankheit ist nicht mehr nachweisbar. Das Blutbild normalisiert sich und die Betroffenen erholen sich. Allerdings lassen sich bei vielen davon nicht alle leukämischen Zellen zerstören. Deshalb liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei AML nur bei rund 30%. Und nur bei ca. 20% der Betroffenen erreicht man wirklich eine Langzeitremission. Also dass dauerhaft keine leukämischen Zellen mehr auffindbar sind. Auf der Basis von Fabers Aminopterin wurden später weitere Medikamente wie Methotrexat entwickelt, das heute noch in der Chemotherapie gegen ALL eingesetzt wird. Aber bei der akuten myeloischen Leukämie kann man nicht einfach dieselben Chemotherapeutika einsetzen wie bei der akuten lymphatischen.
Methotrexat war eins der ersten Antifolate. Methotrexat wird tatsächlich nur bei lymphatischen Leukämien gegeben, nicht bei myeloischen Leukämien.
Den Unterschied haben wir in der letzten Folge erklärt. Die akute lymphatische Leukämie, ALL, betrifft andere Blutzellen als die akute myeloische Leukämie, AML.
Das ist eben eine andere Ursprungszelle und dadurch eine andere Erkrankung.
Die ALL wurde deshalb mit der Zeit immer erfolgreicher durch Chemotherapien bekämpft.
Und viele dieser Chemotherapien sind historisch, also die meisten Medikamente sind erst an Kindern exploriert worden, sage ich mal, und sind dann später auf Erwachsene übertragen worden.
Es wurden auch noch weitere Chemotherapeutika entwickelt, die andere Funktionen des Zellwachstums oder der Zellteilung blockieren. Und damit die Ausbreitung von Krebs. Heute werden in der Chemotherapie gegen die ALL viele verschiedene Wirkstoffe eingesetzt, auch in Kombination.
Für die akute myeloische Leukämie dagegen?
Für die AML sind es nur 2 Medikamente, die wir am Anfang da einsetzen. Das ist relativ simpel, aber beiden ist gemeinsam, dass sie eben die Leukämiezellen zerstören, aber auch die gesunde Blutbildung, weil alle Zellen, die sich teilen, werden in Mitleidenschaft gezogen und werden von dieser Chemotherapie beeinträchtigt.
Es ist also klar, dass man insbesondere für die AML neben der Chemotherapie dringend auf neue Verfahren der Krebstherapie angewiesen ist. Um die Heilungsrate zu steigern, damit befassen wir uns in der nächsten Folge noch genauer. Und auch, weil die Chemotherapie eben auch die gesunden Zellen im Körper schädigt. Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind deshalb auch heute noch äußerst unangenehm.
Das gilt auch für die Schleimhäute zum Beispiel, weil das auch Zellen sind, die sich schnell teilen. Das heißt, der Mund kann sich entzünden, der Darm kann sich entzünden und so weiter. Und wir geben nur ein paar Tage Chemotherapie, aber da wir auch die gesunde Blutbildung damit kaputt machen, müssen wir relativ lange warten, bis der Patient sich davon erholt. Und das sind ungefähr 4 Wochen, bis wir wissen, ob die Therapie gegriffen hat oder nicht.
Sehr unangenehm sind nicht nur Chemotherapien gegen Blutkrebs, sondern auch zum Beispiel gegen Brustkrebs. Nadja Habeck.
Chemotherapie ist ein Bestandteil der Brustkrebstherapie und wir haben heute im Vergleich zu früher modernere Chemotherapeutika.
Auch diese Prozedur kennt Frau Steininger.
Die Chemotherapie, wie lang haben Sie die gekriegt und wie häufig und wie lief das ab?
Also das war September, Oktober, November, Dezember. 4 Monate. 4 Monate und in einem Zyklus immer von zwischen 2 und 3 Wochen. Also ich hatte nie so eine Ruhephase, so wie andere dazwischen so eine Ruhephase kriegen, sondern ich habe immer Chemo gekriegt, dann ging es mal schlecht, dann ging es mal wieder ein bisschen besser und dann kam die nächste Chemo. Also bei mir war das wirklich in einem Kurzzyklus. Es waren zwar nirgends Metastasen, aber eben die Lymphknoten waren also ganz viele betroffen.
Mhm. Würden Sie ein bisschen beschreiben, wie das ist, wenn man eine Chemo bekommt?
Die erste Chemo habe ich überhaupt nicht gespürt. Da habe ich gedacht, was reden die Leute? Da fehlt ja gar nichts. Da gehen dir die Haare nicht aus. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen hinterher und so. Für die Hände hast du so Eis gekriegt. Am Anfang merkt man das gar nicht. Da bin ich nach Hause und dachte mir, ah, das ist alles gut. Nach der zweiten Chemo geht's dann los, dass du merkst, dass was im Körper wirklich arbeitet. Schmerzen in den Füßen, Schmerzen in den Händen. Manchmal kannst du nicht laufen. Also das ist eine Zeit, wo es dir körperlich nicht gut geht. Dir geht's auch seelisch nicht gut, weil du möchtest, also ich bin zumindest der Typ, ich möchte da mit niemandem drüber reden, meine Familie, aber es belastet dein ganzes Umfeld.
Die Schmerzen sind aber nicht das Einzige.
Und dann setze ich mich auf den Balkon, das ist so ein Ding in mir, fahre mit meinen Fingern durch die Haare und hatte lauter Büschel in den Händen und das war so die Hölle für mich. Ich muss dazu sagen, ich habe schulterlange feuerrote Haare, also richtig dunkelrote Haare gehabt und die waren auf einmal weg. Okay, dann der Abend danach war dann das, dass mein Mann mir die Hände festgehalten hat und mein Sohn hat mit dem Rasierer mir dann eine Glatze geschnitten. Und ich muss dazu sagen, als mein Sohn erfahren hat, der war damals 15, dass ich Krebs habe und eine Chemo krieg, hat sich er bei einem Kumpel einen Irokesenschnitt schneiden lassen. Das war, ich könnte heute noch heulen, wenn ich ihn sehe, wie er vor mir stand und mit mir dann durch die Straßen gegangen ist.
Obwohl eine Chemotherapie auch heute noch oft große körperliche und auch seelische Strapazen für Patientinnen und Patienten bedeutet, konnte man das schon erheblich reduzieren. Die heute eingesetzten sogenannten Antiemetika, die Übelkeit und Erbrechen unterdrücken, gab es früher nicht. Patienten beispielsweise, die in den 1970er Jahren im Zuge einer Chemotherapie den Wirkstoff Cisplatin verabreicht bekamen, litten unter unerträglicher Übelkeit und erbrachen im Durchschnitt 12 Mal am Tag. Wie sieht das heute aus?
Also mit der Übelkeit hatte ich Gott sei Dank relativ wenig zu tun.
Wir versuchen heute auch durch unsere Forschung Chemotherapie nur so wenig wie möglich zu geben. Die Medikamente haben sich verändert, auch über die letzten 10, 20 Jahre. Auch die Art, wie wir sie geben, hat sich verändert. Wir geben viel wöchentliche Therapien, um Nebenwirkungen zu reduzieren. Und wir haben heute sehr wirksame, unterstützende Medikamente, sodass Übelkeit, Erbrechen, das ist was, was man sehr, sehr gut auch behandeln kann. Bei Brustkrebs haben wir 2 Arten von Chemotherapie. Das eine ist die vorbeugende Chemotherapie, die wir bei der Ersterkrankung geben, wenn noch keine Metastasen da sind, einfach um zu verhindern, dass es jemals zu Metastasen kommt. Und das sind dann meistens Kombinationen oder mehrere Medikamente.
Im Anschluss an die OP, Chemo und Strahlentherapie wurde Frau Steininger auch noch auf Kur geschickt.
Ich hatte auf der Kur das Riesenglück, an einen Tisch zu kommen, wo Leute waren, die zum zweiten Mal auf der Kur waren, die das schon ein Jahr vorher hatten und Neukranke, sage ich jetzt mal. Und wir waren wirklich tolle Truppe, die mir da viel miteinander geredet haben, wo die es schon hinter sich hatten, in Anführungsstriche, ihre Erfahrungen mit reingebracht haben und gesagt haben, mach da keinen Kopf, das geht wieder, das wird wieder und so. Und auch umgekehrt, sich untereinander auszutauschen. Also ich bin heute noch im Kontakt mit einigen Leuten von damals.
Und wie ging es bei ihr weiter?
Ich musste dann erst vierteljährlich, dann halbjährlich immer zu den Nachuntersuchungen und immer Blut abnehmen und so weiter. Sind Tumormarker da, ist dieses oder jenes? Und das wird dann in einem Zyklus immer erst von vierteljährlich auf halbjährlich, dann auf jährlich verschoben und man geht halt immer von Stück zu Stück. Ist noch was da, kommt noch was.
Aber bisher war nichts mehr?
Nein.
Das ist sehr gut.
Ja, also es hat alles funktioniert, ja.
Die Krebsdiagnose liegt inzwischen fast 14 Jahre zurück. Aber was bleibt, ist die Sorge, dass irgendwann doch wieder etwas gefunden wird.
Dieser Gedanke kommt immer wieder und ich weiß auch von meiner Mutter, wo das jetzt schon seit über 30 Jahren her ist, dass es bei der immer noch ist. Bei der, wenn diese Untersuchungen anstehen, ist die Woche vorher krank. Also das ist einfach so.
Und wir haben schon in der letzten Folge gehört, manchmal kann der Brustkrebs eben wirklich wiederkommen und in Form von Metastasen in andere Körperregionen ausschwärmen. Nadja Habeck?
Bei der metastasierten Erkrankung gibt man heute oft nur ein Medikament zur Zeit und dann natürlich nacheinander, wenn die Erkrankung fortschreitet, nochmal ein anderes.
Seit der Diagnose von Frau Steininger hat sich bereits einiges in der Krebstherapie getan.
Vielleicht ein wichtiger Punkt noch zur Chemotherapie. Wir geben die heute vermehrt vor der Operation bei Ersterkrankung, damit man sieht, wie es anspricht und auch dann kombiniert bei bestimmten Arten von Brustkrebs mit biologischen Medikamenten wie Antikörpern oder Immuntherapie.
Dazu kommen wir noch.
Ebenfalls in den 1970er Jahren, wie die Antiemetika gegen Übelkeit, wurde auch erstmals die Hormontherapie bzw. Antihormontherapie eingesetzt. Die Hormontherapie stoppt oder verlangsamt das Tumorwachstum bei Krebsarten, die empfindlich auf Hormone reagieren, wie einige Arten des Brustkrebs oder Prostatakrebses, auf medikamentöse Weise. Zuvor hatte man, weit radikaler, von Brustkrebs betroffenen Frauen häufig die Eierstöcke entfernt. Der Einsatz von Medikamenten machte es nun möglich, die Fruchtbarkeit der Frauen zu erhalten. Wie die Chemotherapie wirkt die Antihormontherapie als systemische Therapie im ganzen Körper und muss über mindestens 5 bis 10 Jahre fortgesetzt werden, um auch kleinste Tumorabsiedlungen nachhaltig zu bekämpfen. Insgesamt ist die Antihormontherapie verträglicher als die Chemotherapie.
Antihormontherapie ist für all die Tumoren wichtig, wo der Tumor hormonempfindlich ist, also Östrogen- oder Progesteronrezeptor in den Zellen nachgewiesen werden.
Es gibt also hormonabhängige und hormonunabhängige Brustkrebsarten. Etwa 70-80% der Brustkrebsfälle sind Östrogenrezeptor-positiv. Das bedeutet, die Krebszellen haben Östrogenrezeptoren auf ihrer Oberfläche und der Krebs wird durch Östrogen ernährt. Einige Brustkrebsarten reagieren auch auf das Hormon Progesteron und haben entsprechend Progesteronrezeptoren auf ihrer Oberfläche. Deshalb wird im ersten Schritt untersucht, ob es sich um eine hormonempfindliche Krebsart handelt und ob und wie eine Antihormontherapie in Frage kommt.
Das macht der Pathologe am Gewebeschnitt.
Und wie funktioniert die Antihormontherapie?
Man muss sich das so vorstellen. Wir können ja den Tumor in der Brust operieren, aber wir wissen nicht, ob im Körper noch irgendwo Tumorzellen herumschwimmen, die sich schon früh aus dem Tumor gelöst haben. Und wenn wir die nicht auch noch behandeln, und das geht nur mit Medikamenten, dann können die irgendwann mal Unheil anrichten, wachsen, sich irgendwo festsetzen im Knochen, in der Leber. Und das wollen wir ja verhindern. Und deswegen gibt es für alle hormonempfindlichen Tumoren eben eine vorbeugende Antihormontherapie, auch noch nach der Operation, etwa 5 Jahre bei hohem Risiko, vielen befallenen Lymphknoten sogar bis zu 10 Jahre. Das sind Medikamente, die verhindern, dass die Tumorzellen, die im Körper noch vorhanden sind, sich weiter ernähren können, also blockieren quasi den Hormonzufluss zu diesen Tumorzellen. Das kann man entweder machen, indem man Medikamente gibt, die sich direkt auf die Tumorzellen setzen und diese Östrogenrezeptoren dort blockieren, damit gar kein Signal mehr kommen kann von außen. Oder das sind die sogenannten Aromatasehemmer, die die Östrogenbildung im Knochen, im Muskel, im Fettgewebe reduzieren und dadurch eben helfen, dass die Tumorzellen sich nicht mehr ernähren können. Und bei jungen Frauen gibt man dann zusätzlich noch eine Ausschaltung der Eierstocksfunktion, das sind die sogenannten GnRH-Analoga.
Auch die Antihormontherapie ist aber nicht nebenwirkungsfrei.
Alle diese Therapien greifen ja irgendwo auch in den Hormonstoffwechsel der Frauen ein und daher haben sie Nebenwirkungen. Sie können Wechselbeschwerden machen, Aromatasehemmer können auch mal so Muskel-Skelettbeschwerden machen, Knochenschmerzen. Aber das ist ganz individuell und der Körper gewöhnt sich auch an diese Therapie. Das heißt, man darf da nicht zu früh den Mut verlieren. Es gibt viele Frauen, die kommen super gut mit ihrer Antihormontherapie zurecht und wenn das nicht gut funktioniert, dann kann man ärztlicherseits auch die Antihormontherapie nochmal anpassen. Man kann ändern, man kann versuchen, Nebenwirkungen zu lindern. Auf jeden Fall sollte man damit beginnen und dann mit den behandelnden Ärzten eben besprechen, ob man das noch ein bisschen modifizieren muss.
Bei der Antihormontherapie musste ich direkt an Hormonersatztherapien denken, die Frauen manchmal bei Wechseljahrsbeschwerden verschrieben werden. Hier werden, nach meinem Laienverständnis, ja nicht Hormone einem Tumor entzogen, wie bei der Antihormontherapie, sondern im Gegenteil hinzugegeben. Und Hormonersatztherapien, das haben wir schon gehört, stehen wirklich im Verdacht, die Entstehung von Brustkrebs zu begünstigen.
Die Hormontherapien in Wechseljahren haben wir im Vergleich zu früher sehr stark zurückgefahren, weil eben auch ein Risiko besteht, dass das Brustkrebs zumindest das Wachstum fördert. Man weiß an großen Studien, hat man Pflegepersonal, Krankenschwestern in den USA über viele Jahre nachbeobachtet und eben gesehen, was passiert mit denen im richtigen Leben, welche Erkrankungen entwickeln die. Und da gibt es eben auch Untersuchungen zur Hormontherapie in den Wechseljahren. Und da hat man gesehen, wenn man das lange nimmt, also mehr als 5 Jahre, dann ist das Risiko für Brustkrebs auch deutlich erhöht. Und man weiß nicht, ob das jetzt ursächlich ist, dass Brustkrebs dadurch entsteht oder vielleicht, dass er einfach schneller wächst und man ihn früher feststellt. Das heißt, auf jeden Fall gilt für die Hormontherapie in den Wechseljahren, man sollte das nur machen, wenn Beschwerden da sind, die wirklich durch nichts anderes zu beherrschen sind und dann auch nur so kurz wie möglich. Und wenn man sich zu einer Hormontherapie in den Wechseljahren entscheidet, bitte auch an die Brustgesundheit denken und dann regelmäßig auch Mammographie machen, dass man eben sieht, dass da nichts in Unordnung kommt.
Anders als die Antihormontherapie, die speziell auf hormonempfindliche Tumore abzielt, bekämpft die Chemotherapie sehr radikal nicht nur kranke Zellen, sondern auch gesunde. Die normale Blutbildung des Menschen wird bereits durch die übliche Chemotherapie geschädigt. Doch zum Glück meist nicht dauerhaft. Bei einer sehr hochdosierten Chemotherapie oder auch einer Ganzkörperstrahlentherapie, wie manchmal bei Leukämien angewandt, werden allerdings die blutbildenden Stammzellen im Knochenmark zerstört. Die Fabrik, die in unserem Körper überhaupt Blutzellen bildet. Dann und auch generell manchmal sind Blutkrebspatientinnen und Patienten dringend auf eine Stammzellentransplantation angewiesen. Die gibt es seit den 1980er Jahren. Wie sieht es heute aus?
Das Prinzip von einer Stammzelltransplantation ist auch nicht anders als eine Lebertransplantation oder eine Nierentransplantation. Man ersetzt das Organ, nur das Organ in diesem Fall ist flüssig, weil das eben flüssige Zellen sind, also die Stammzellen, die eigentlich im Knochenmark sitzen. Und wie wir das machen, ist, dass wir erst eine sogenannte Konditionierung machen. Das bedeutet, wir bereiten den Leukämiepatienten auf sein Transplantat vor, indem wir ihm meistens eine Chemotherapie, aber manchmal auch eine Kombination aus Chemotherapie und Ganzkörperbestrahlung, die Leukämie im Körper zerstören und quasi Platz im Knochenmark schaffen für dieses neue Organ. Und dann haben wir natürlich zuvor schon den passenden Spender identifiziert. Das kann eine Geschwister sein, das kann ein Fremdspender sein, es kann heutzutage auch ein Kind sein von einem erwachsenen Patienten. Und da sammeln wir die Stammzellen von diesem Spender. Und früher war es so, dass eine Stammzellspende bedeutet hat, man musste eine Vollnarkose machen und man musste 100-mal ins Knochenmark stechen und diese Stammzellen abernten aus dem Knochenmark. Und das war für den Spender natürlich belastend. Und heutzutage ist es viel, viel einfacher. Das muss man überhaupt nicht mehr machen, weil wir wissen, dass wir dem Spender über 5 Tage einen Wachstumsfaktor spritzen können, beziehungsweise der spritzt sich das selbst. Subkutan, so wie man auch Insulin spritzt oder Heparin spritzt. Und das lockt die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut. Und dann können wir ganz einfach über einen zentralen Zugang, einen Katheter, ihn an die Maschine nehmen und diese Stammzellen aus dem Blut absammeln. Und das dauert ein paar Stunden. Und dann haben wir nach Kilogramm Körpergewicht von dem Empfänger haben wir dann die Stammzellen gesammelt und die können wir entweder direkt transplantieren oder wir frieren sie ein.
Und was macht einen zu einem passenden Spender oder einer Spenderin? Geht es da um die verschiedenen Blutgruppen?
Nee, es geht überhaupt nicht um Blutgruppen, sondern es geht um die Antigene auf den weißen Blutkörperchen, auf den Leukozyten und auf den Lymphozyten. Und die nennt man HLA-Gene. Und die sind entscheidend dafür, ob der Spender und der Empfänger zusammenpassen. Und da testen wir erst den Leukämie-Patienten, machen wir eine HLA-Typisierung und dann suchen wir in den großen Spendedateien nach einem passenden Spender. Und es sind 10 Merkmale, die wir da angeben. Das heißt, der passendste Spender hat 10 von 10. Also sind 10 Merkmale identisch mit dem Spender.
Aber was, wenn nicht alle 10 Merkmale übereinstimmen, sondern zum Beispiel nur 5? Das geht auch, aber...
Das bedeutet, nur die Hälfte der Merkmale passen. Aber das bedeutet auch, dass die Immunzellen in diesem Stammzelltransplantat den Empfänger als fremd erkennen und dass es dann eine größere Rate an Reaktion gegen den Empfänger gibt. Das nennt man Graft versus Host. Und deshalb muss man eine spezielle Prozedur nach der Transplantation machen, dass man nochmal eine kurze Chemotherapie gibt, um zu verhindern, dass das zu schlimm wird. Also es ist eine besondere Prozedur, die aber sehr im Kommen ist und sehr viel angewendet wird, auch bei uns an der Klinik und mit der man sehr gute Erfolge hat. Also das erweitert quasi die Anzahl der Spender, die verfügbar sind.
Weil es sonst schwierig ist, einen passenden Spender zu finden, obwohl man so eine große Datenbank hat?
Naja, ich sag mal so, der weiße Mitteleuropäer hat eine große Chance, einen Spender zu finden, weil die größten Dateien sind in Europa und in den USA. Wenn Sie jetzt eine gemischte Ethnizität haben und Sie sind halb asiatisch, halb europäisch oder sowas, dann kann es viel schwieriger sein, einen Spender zu finden.
Zuerst dachte ich, hier geht es darum, dass wir in den reichen westlichen Gesellschaften einfach insgesamt mehr Möglichkeiten haben, was die medizinische Versorgung angeht. Aber es ist auch wirklich so, dass man wegen der HLA-Merkmale auf der Oberfläche der weißen Blutkörperchen, die Frau Götze erwähnt hat, einer Person einer anderen Ethnie keine Stammzellen spenden oder von ihr bekommen kann. Das ist nicht kompatibel.
In Deutschland, so die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, kann inzwischen für etwa 85% der betroffenen Patientinnen und Patienten ein passender Spender gefunden werden. In anderen Ländern stellt sich die Situation aber teils weitaus schlechter dar. Jemand mit einem gemischt ethnischen Hintergrund hat es entsprechend noch schwerer, an einen passenden Spender zu gelangen. Die Auswahl ist noch geringer.
Bei der DKMS kann man sich ganz einfach als Stammzellenspenderin oder Spender registrieren und damit für Betroffene die Chance erhöhen, eine passende Spende zu erhalten. Den Link für die Registrierung stellen wir in die Shownotes.
Gerade die AML, die akute myeloische Leukämie, deren Therapie aktuell noch eine große Herausforderung ist, kann durch eine Knochenmarkspende teils sehr erfolgreich bekämpft werden.
Was uns hoffnungsvoll stimmt, gerade die AML, die akute myeloische Leukämie, ist diejenige Leukämieform, die sehr gut auf die Knochenmarktransplantation anspricht. Und das am Ende ja auch ein Therapieverfahren ist, das sehr stark auf einen Immuneffekt basiert, nämlich den Graft-versus-Leukämie-Effekt, dass nämlich das neue Immunsystem des Stammzell des Knochenmarkspenders dann bestimmte Zielmoleküle auf den Leukämiezellen als fremd erkennt und diese bekämpft. Und es ist möglich, ein Teil der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, die eine Knochenmarktransplantation durchlaufen, tatsächlich langfristig auch von der Leukämie zu heilen.
Die neuen, gesunden Stammzellen des Spenders helfen dann, die Krebszellen zu bekämpfen. Das sagt der Krebsforscher Michael Hudecek vom Uniklinikum Würzburg. Er wird uns in der nächsten Folge wieder begegnen. Denn Stammzelltransplantationen sind nur ein Weg, um gegen schwierige Leukämiearten vorzugehen.
Bis hierhin haben wir vor allem gehört, wie die Krebsmedizin der Geschichte die heutige Medizin erst ermöglicht hat. Zum Beispiel Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung der Röntgenstrahlen mit ausschlaggebend für die heutigen bildgebenden Verfahren und damit die Früherkennung von Krebs war. Und neben Marie Curies Entdeckung der Radioaktivität ein wichtiger Baustein für die heutige Strahlentherapie. Wie Rudolf Virchow seinen Beitrag zu unserem heutigen Wissen über Leukämie geleistet hat oder Sidney Faber zur Bekämpfung von Leukämie durch eines der ersten Chemotherapeutika. Wir können Krebs im Laufe der Zeit immer früher erkennen, besser verstehen und bekämpfen.
Aber wir haben eben auch gehört, dass das noch nicht ausreicht, um Krebs wirklich zu besiegen. Die Strahlen- und Chemotherapie sind große Errungenschaften in der Geschichte der Krebsmedizin, die unzählige Menschenleben gerettet haben und auch heute noch retten. Aber insbesondere die Chemotherapie ist auch eine Holzhammermethode, eine große körperliche und seelische Belastung für Betroffene. Und dennoch ist nicht gesichert, dass man so wirklich nachhaltig alle Krebszellen eliminieren kann.
Deshalb wird die personalisierte Medizin immer wichtiger. bei der die gesamte Behandlung auf die individuellen genetischen Merkmale eines Patienten und seines Tumors zugeschnitten wird. Ein Teilbereich dieses Ansatzes sind zielgerichtete Therapien, Targeted Therapies, die Strahlen- und Chemotherapie ergänzen und noch direkter Krebszellen angreifen. Bei Brustkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs oder Lungenkrebs zum Beispiel sind schon viele Strukturen auf den Krebszellen selbst bekannt und spezifische Moleküle oder Signalwege der Krebszellen können deshalb gezielt medikamentös blockiert werden.
Wir haben in der letzten Folge schon gehört, Brustkrebs kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und es wird heute im Zuge der personalisierten Medizin genau untersucht, wie die Tumore einer individuellen Patientin beschaffen sind, um gegebenenfalls auch zielgerichtete Therapien einzusetzen. Die Deutsche Krebsgesellschaft führt auf ihrer Website als ein Beispiel dafür aus:
Bei 15-20% aller Frauen mit Brustkrebs findet sich in Gewebeproben eine erhöhte Konzentration des Wachstumfaktorrezeptors HER2. Diese Tumoren sind sehr aggressiv. Betroffene Frauen hatten daher lange Zeit eine deutlich geringere Überlebenschance. Mit den neuen gegen HER2 gerichteten Therapien hat sich dies umgekehrt. Heutzutage sind die Heilungschancen und das Überleben dieser Patientinnen besser als bei HER2-negativen Brustkrebs.
Auch bei einigen Arten der Leukämie werden schon zielgerichtete Therapien eingesetzt. Der Krebsinformationsdienst dazu:
Bei manchen Patientinnen oder Patienten stellen Ärzte bei den molekulargenetischen Voruntersuchungen fest, dass die Leukämiezellen eine bestimmte genetische Veränderung tragen. Sie haben eine sogenannte FLT3-Mutation. Dann kombinieren Ärzte die Chemotherapie mit dem zielgerichteten Medikament Midostaurin.
Und das ist wieder nur ein Beispiel zum Einsatz von zielgerichteten Therapien bei Leukämien. Bei vielen anderen Krebsarten sind die Markierungen auf den Krebszellen noch nicht identifiziert und es ist weitere Forschung nötig, um auch gegen die gezielt vorgehen zu können.
Ein weiterer spannender Ansatz sind Immuntherapien. Der Mikrobiologe Kilian Schober, Mitglied im Jungen Kolleg der BRDW, untersucht in seiner Arbeitsgruppe die Immunantwort von menschlichen T-Zellen.
Dabei sind wir vor allen Dingen daran interessiert, wie T-Zellen ihr Ziel erkennen.
Sie sind Teil des menschlichen Immunsystems. Allerdings ist es für T-Zellen sehr schwierig, Krebszellen zu erkennen.
Die kranke Stammzelle bei den myeloischen Leukämien sieht sehr ähnlich aus wie eine gesunde Stammzelle.
Wie kann man also T-Zellen bzw. das Immunsystem dabei unterstützen?
Wir arbeiten auf DNA-Basis, weil wir DNA-Nanotechnologie als unsere Kernkompetenz haben.
Eine Form der zellulären Immuntherapie, bei denen wir den Abwehrzellen eines Patienten beibringen, Tumorzellen sehr genau zu erkennen und auch zu eliminieren.
Darum geht es in der nächsten Folge, in der wir uns mit Krebsimmuntherapien befassen.
Immuntherapien sind sehr spät zur Brustkrebsbehandlung gekommen.
Das ist ein hochinnovativer Bereich und letztlich gibt es da ganz unterschiedliche Methoden, um das Immunsystem eben entweder wieder scharf auf die Erkrankung zu stellen oder allgemein zu aktivieren.
Und damit gehen wir in schnellen Schritten Richtung Zukunft der Krebsmedizin. Vielen Dank an alle Beteiligten der heutigen Folge und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.